Kunstradio. Radiokunst.
Klänge aus dem Norden Australiens, aus dem Kakadu-Nationalpark. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Kakadu-Soundscape, die Kakadu-Klanglandschaft von Les Gilbert, die heute auf dem Programm des Kunstradios steht, zu dem Sie Heidi Grundmann herzlich begrüßt. Im ersten Teil des Kunstradios aber gibt es einen aktuellen Nachtrag zur Sendung der vergangenen Woche und zu einer interkontinentalen Live-Improvisation, die vor 3 Wochen während der Ars Electronica im Brucknerhaus und im Kunstradio stattgefunden hat. Und zwar mit Hilfe einer Zwei-Weg-Leitung zwischen Perth in Australien und Linz. In Perth musizierte damals Ross Bolletter Klavier und in Linz Jim Denley Stimme und Flöte. In der vergangenen Woche war Jim Denley zusammen mit dem Tonbandkünstler Rick Wu mit der Arbeit Sidney Linz im Kunstradio vertreten. Damals wussten weder die beiden Künstler noch wir, dass der Name Jim Denley schon wenige Tage später, zumindest in Radiokreisen, europaweit ein Begriff sein würde. Denn einer Radiokunstsendung von Jim Denley, in der auch Rick Wu vorkommt, wurde vor wenigen Tagen der renommierte Prix Italia in der Sparte Musik zugesprochen. Die Sendung trägt den Titel Collaborations und der Titel bezeichnet auch schon den Inhalt der Sendung und zugleich eine wichtige und charakteristische Tendenz in der australischen Sound-, Performance- und Radiokunstszene. Die sehr häufige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Künstlern. Für Collaborations stellte der australische Rundfunk, ABC, Jim Denley 50 Minuten Sendezeit zur Verfügung, die er ohne weiteres allein mit einer eigenen Radioarbeit hätte füllen können. Stattdessen aber unterteilte er die Sendezeit in 5 Portionen und lud 5 Künstlerinnen und Künstler mit ganz unterschiedlichem Background dazu ein, zusammen mit ihm für je ein Kapitel der Sendung ein Stück zu erarbeiten. Ich möchte Ihnen heute nur einen kurzen Ausschnitt aus der soeben preisgekrönten Sendung vorspielen, und zwar die Zusammenarbeit, die Collaboration Jim Denleys mit der Performance-Künstlerin Sherry Delis. Der Arbeit liegt ein Text zugrunde, den man auch einfach als Geräusch, als rhythmischen Sprachfluss genießen kann.
Sherry Delis, Text and Vocals.
Eat a seaweed blank of night, she can see the huge fish, the old man and woman suspend between them, a curved white radish with a scarlet stain flowering on its head. The fish gives a feeble flop as they struggle to set it gently on the rice mats before her. The old woman pulls a maki writing box from her kimono. It has a crescent moon and a red maple leaf embossed on it. She sets the box near the fish. The old man looks toward the fierce mask of sumi and holds out 5 gold coins with Japanese characters on them. She nods and they leave the fish. She lights a flame-colored koi lantern and places it next to the fish. It fans its elegant tail rapidly. She takes a basket of multicolored sake, cuts and calls out to the fish. Holding each cup to reflect the orange light, she then dashes it to the mat beside the fish. Each time the cup shatters, the enormous red and white fish gives a convulsive flop and then lies still. She pours clear water on the fish to soothe its glistening scales. It heaves. Its scales are silver and gold coins in pools of moonlight and shimmering lamplight. She waves her hands. The air becomes a pattern of blue waves. Waves of sound rush upon them and cast them from indigo waters onto white sand. Beautiful fishes join them, gliding like graceful birds through waters of the air, singing the sea song for her amber hands. She strikes the drum and flute. The The moon dances on water, the fish leaps from the mat and is now arcing across the ceiling. Its own silver crescent, Suki, the rice mat, spring Midori green, and the stone floor is made translucent by the luminous fish. Summer waves fall from the ceiling, red pickle plums and Benny Sugar fall. Furious sparks from her hands swarm after the fish, stinging its tender flanks. The molten gold eye, this huge koi fish, fastens on her at last, its trailing whiskers brush her cruel hands. She tears off the terrible mask and the fish is forced to look at her naked face. She takes the red and gold flask of sake and pours it over the scarlet blossom on the head of the fish. The fish breaks into a million grains of white rice. The rice is piled high on the tatami mat. In the morning, the old man and woman return to the house of Sumi. The woman is carrying a tray of sugar cakes in bright yellows, pinks, and oranges. She lays the tray before the woman in the mask. When the old lady sees the pile of rice, she puts her face in her worn hands, but the man kneels before the mat with flying fingers and scatters rice like fishes underneath the grain and mounts his crossed leg. He is naked and his beautiful white skin is covered with a tattoo of red and black scales. He is holding his writing box in his lap. It is embossed with a full moon and two maple leaves. One is scarlet, the other black. He is a fish drowned in the pools of sake, now reborn the young artist, Ibisu. The idea behind the piece was really quite a simple one. We just hope to bring to awareness the rhythmic aspect of language. I think the rhythmic aspect is always there with us. I think it informs how we feel. All day we're sort of moved and lulled by the rhythms of our walking, our breathing, our heartbeats, and by hearing and speaking language.
Dem Stück erzählt Sherry DeLise in Jim Denlis mit dem Prix Italia Preis gekrönter Sendung, liegt eine einfache Idee zugrunde. Es ging darum, den rhythmischen Aspekt der Sprache in den Vordergrund zu rücken. Ein Aspekt, der immer da ist und unsere Stimmung beeinflusst und vom Rhythmus unserer Herzen, unseres Atems, unserer Bewegungen und so weiter beeinflusst wird. Doch weil die Sprache so sehr zu einem zweckgerichteten Instrument geworden ist, schenken wir ihrem Rhythmus keine Aufmerksamkeit. Als Mittel zur Hervorhebung des Rhythmus dienten der schnelle Vortrag und die Betonung von Wörtern auf eine mehr musikalische als syntaktische Art. Als Begleitinstrument bot sich die Trommel an. Die Erzählung selbst stammt von einer Schriftstellerin und Musikerin namens Misha, deren Texte sich durch eine unbewusst rhythmische und psalmodische Qualität sowie durch eine große Bildhaftigkeit auszeichnen.
On the theory that by doing something a bit differently, by nudging it into a sort of a strange area, one becomes more aware of the process of it. One perceives it differently. And of course, the drum was an obvious choice as an instrument to use because of its strictly rhythmic quality. So we attempted to try to become familiar enough with the text that we could actually perceive it more as rhythms, and the images are so strong that they just speak for themselves. They sort of bubble out of it, whether you like it or not. The writing that we used is by a writer and musician who lives in Cove, Oregon, named Misha, and we thought it would work really well for the piece because her writing has a really strong, unconscious sort of rhythmic quality. One writer said that it's got an almost incantatory quality, and I certainly think that's true. And at the same time, it's got these lovely images that come hard and fast through it.
In the seaweed blank of night, she can see the huge fish, the old man and woman suspend between them, a curved white radish with a scarlet stain flowering on its head. The fish gives a feeble flop as they struggle to set it gently on the rice mats before her. The old woman pulls a maki'i writing box from her kimono. It has a crescent moon and a red maple leaf embossed on it. She sets the box near the fish. The old man looks toward the fierce mask of Sumi and holds out 5 gold coins with Japanese characters on them. She nods and they leave the fish. She lights a flame-colored koi lantern and places it next to the fish. It fans its elegant tail rapidly. She takes a basket of multicolored sake cups and calls out to the fish. Holding each cup to reflect the orange light, she then dashes it to the mat beside the fish. Each time the cup shatters, the enormous red and white fish gives a convulsive flop and then lies still. She pours clear water on the fish to soothe its glistening scales. It heaves. Its scales are silver and gold coins in pools of moonlight and shimmering lamplight. She waves her hands. The air becomes a pattern of blue waves. Waves of sound rush upon them and cast them from indigo waters onto white sand. Beautiful fishes join them, gliding like graceful birds through waters of the air, singing the sea song for her amber hands. She strikes the drum and flute. The moon dances on water, the fish leaps from the mat and is now arcing across the ceiling. Its own silver crescent, Suki, the rice mat, spring Midori green, and the stone floor is made translucent by the luminous fish. Summer waves fall from the ceiling, red pickle plums and Benny Sugar fall. Furious sparks from her hands swarm after the fish, stinging its tender flanks.
The molten gold eye, this huge coy fish, fastens on her at last its trailing whiskers, brush her cruel hand. She tears off the terrible mask, and the fish is forced to look at her naked face. She takes the red and gold flask of sake and pours it over the scarlet blossom on the head of the fish. The fish breaks into a million grains of white rice. The rice is piled high on the tatami mat. In the morning, the old man and woman return to the house of Sumi. The woman is carrying a tray of sugar cakes in bright yellows, pinks, and oranges. She lays the tray before the woman in the mask. When the old lady sees the pile of rice, she puts her face in her worn hands, but the man kneels before the mat with flying fingers. He scatters rice like fishes underneath the grain and mounts his crossed leg. He is naked, and his beautiful white skin is covered with a tattoo of red and black scales. He is holding his writing box in his lap. It is embossed with a full moon and two maple leaves. One is scarlet, the other black. He is a fish, drowned in the pools of sake, now reborn the young artist, Ibisu.
Das war ein Ausschnitt aus der Ende der vergangenen Woche mit dem Prix Italia ausgezeichneten Sendung Collaborations von Jim Denley, einer Sendung des australischen Rundfunks ABC. Soundskulpturen, multimediale Installationen und Radiostücke. Das ist der Arbeitsbereich von Les Gilbert, einem der bekanntesten Soundkünstler Australiens. Les Gilbert lebt in Melbourne. Er hat an der La Trobe University Komposition und am Victoria College of Arts Kunst studiert. Er hat lange Zeit selbst unterrichtet, war Artist in Residence an vielen Orten und Institutionen, hat bei zahlreichen Festivals auf Bühnen, in Museen und im öffentlichen Raum in Amerika, in Australien und Japan Soundskulpturen und Environments installiert. Seine Europapremiere hatte Les Gilbert heuer mit einer Installation bei der Ars Electronica in Linz am Donauuferpark. Les Gilbert verwendet als Material für seine Skulpturen, Installationen und Hörstücke meistens Natur- und Umweltgeräusche. Um sie einzufangen, liegt er stundenlang auf der Lauer und unternimmt beschwerliche Reisen in oft wenig zugängliche Gebiete, wie zum Beispiel für Linz den Kakadu-Nationalpark während der Regenzeit. In den letzten Jahren hat Gilbert in vielen Museen, in zoologischen Gärten oder Aquarien, wie zum Beispiel dem am Hafen von Sydney, interaktive Sound Environments installiert, die für den Besucher die Begegnung mit den Exponaten zu einem vielschichtigen Erlebnis machen. Durch und für diese sozusagen angewandte Arbeit als Sound Designer hat Gilbert eigene Systeme und Lautsprecher entwickelt, die auf den vorbeigehenden Besucher reagieren bzw. durch diesen erst aktiviert werden. Solche Schaltungen und Lautsprecher hat er auch bei der Ars Electronica für seine Kakadu Soundscape eingesetzt. Die Lautsprecher waren in Bäumen versteckt, sodass keinerlei ungewohnte visuelle Reize den Spaziergänger auf die von ihm selbst aktivierte Begegnung mit ungewohnten, exotischen Vogelstimmen vorbereitete. Dabei erklangen am Tag nur Töne, die auch im Kakadu-Nationalpark tagsüber zu hören sind, während sich in der Nacht in Linz nur die australischen Nachtvögel meldeten. Die Linzer Vögel reagierten übrigens mit besonders heftigem Singen und Pfeifen, wohl um ihr Territorium gegenüber den akustischen Eindringlingen zu verteidigen.
Fast den ganzen Tag über schließen die meisten von uns die Ohren und leben in einer Welt, die von visuellen Zeichen regiert wird. Wir bewegen uns wie taube Schlafwandler in einem Vakuum. Unsere Ohren empfangen nur lebenswichtige Signale und Mitteilungen. Nur selten erfreuen wir uns an einem akustischen Eindruck, so wie wir uns an einem reizvollen visuellen Eindruck erfreuen. Und so schließen wir einen großen Teil unserer Alltagserfahrung einfach aus. Manchmal ist das gerechtfertigt, weil zu viele Geräusche auf uns einstürzen. Meist aber geschieht es einfach, weil unsere Gesellschaft die Hörinformation abgewertet hat. Die Popmusikindustrie hat das erkannt und rechnet damit, dass wir nur laute Klänge zur Kenntnis nehmen. Die Industrie der Musikberieselung gaukelt uns Klänge in Musikform vor, um uns unterschwellig zu manipulieren und zu besseren Konsumenten und Arbeitern zu machen. Der bewusste Umgang mit Tönen als lebendige, positive und kreative Lebenskraft ist weitgehend zerstört, genauso wie das Hören als kreativer Akt in Vergessenheit geraten ist. Unsere Gesellschaft verwendet den Klang so ähnlich wie Schmerztabletten. Allerdings empfinden viele Menschen doch ein Unbehagen an dieser Situation. In meiner Arbeit versuche ich nun, einen kleinen Beitrag zur Wiederherstellung der Freude zu leisten, die dem kreativen Herstellen und dem Anhören von Klängen innewohnt.
Ein Statement von Les Gilbert, dessen Radioversion seiner Kakadu-Klanglandschaft Sie gleich hören werden. Vorher noch ein paar Worte zum Kakadu-Nationalpark. Es handelt sich dabei um ein 20.000 Quadratkilometer großes Areal im Norden Australiens. Die nächste Stadt, Darwin, liegt 200 Kilometer weit entfernt. Das Land gehört den Gagaju, die seit urdenklichen Zeiten in dieser Gegend gelebt haben. Die für Naturparks zuständige Behörde hat das Land nur gemietet und verwaltet es. Der Kakadu-Nationalpark liegt in der Klimazone der Monsune. Das bedeutet, dass es sehr drastische klimatische Unterschiede zwischen Dürre und Überschwemmung gibt. Kakadu ist für seine Tierwelt bekannt, ganz besonders für die großen Vogelschwärme, die sich zu bestimmten Zeiten auf diesem Gelände treffen. Hören Sie nun also Kakadu von Les Gilbert, eine Klanglandschaft für Radio aus einem tropischen Sumpfland. Dauer ca. 25 Minuten.
Thank you.
Sie hörten Kakadu, eine Klanglandschaft für Radio von Les Gilbert. Die Aufnahmen zu dieser Soundscape stammten aus dem Kakadu-Nationalpark im Norden Australiens. Auch heute in einer Woche gibt es Radiokunst aus Australien. Und zwar lässt der Klangkünstler Ernie Althoff seine aus Österreich stammende Mutter erzählen, auf Deutsch natürlich, aber mit einem englischen Titel: From Austria to Australia, a 39-year story.